Ja, ganz herzlich willkommen zum zweiten Bibelstudienvormittag in diesem Bibelkurs Sommer, 7. August. Wir grüßen wieder die extra, die zum ersten Mal kommen. Es ist noch nicht zu Ende mit dem ersten Mal und gerade vorhin hat es jemand entdeckt, dass man tatsächlich reinkommen kann. Sehr schön. Jetzt wäre wieder Zeit für einen Liedwunsch. Ich habe gehört, es stehen einige Liedwünsche Schlange und diese Gelegenheit wollen wir geben. Oh, war es doch nicht. Sonst singen wir ein schlichtes kleines Loblied. Das ist Nummer 11 im grünen Buch. Aber halten Sie Ihre Liedwünsche parat. Es gibt immer wieder Zeitfenster für Liedwünsche. Ja. Nummer 11, kleines Loblied. Wir freuen uns auf den Unterricht heute. Es wird ein Kunstwerk, Römerbrief an einem Vormittag. Das glaubt uns, glaubt niemand, aber ja. Der Trost ist, dass der Römerbrief im anderen Kurs ganze 3 Wochen Zeit hat. Das ist das Polster, ja. Aber ja.
Von ganzem Herzen einen gesegneten Morgen Ihnen allen. Ich habe schon Stimmen gehört, die gesagt haben, ich hätte gestern noch etwas Zeit gebraucht, als ich Sie aufforderte, das Blatt zu holen. Das ist keineswegs der Fall. Ich habe von meiner kostbarsten Zeit geopfert, um Sie in den aktiven Modus zu bringen. Das werde ich heute wieder tun, etwas anders. Sie holen sich wieder die 2 Blätter hier, es hat eines über den Römer und das andere über die Briefe lesen und dabei machen Sie etwas, nicht einfach nur in der Kolonne stehen, sondern Sie pflücken sich eine Person raus, Sie gehen auf eine Person zu, möglichst mal auf eine andere und erzählen dieser Person, was Ihnen vom gestrigen Tag geblieben ist. Bitteschön. Blätter holen, erzählen, was Ihnen vom gestrigen Tag geblieben ist. Denken, jetzt kann er endlich anfangen, habe ich noch eine zweite Frage. Sie können sich mal überlegen oder auch Ihren Nachbarn, Ihrer Nachbarin sagen, was fanden Sie gestern am schwierigsten? Was fanden Sie gestern am schwierigsten? Wenn jemand kein Römerblatt hat, das kommt noch, das Römerblatt, und sonst gucken Sie bei Ihrem Nachbarn. Ich kann Ihnen sagen, im Gegensatz zur Schule ist hier Spicken erwünscht. Möglichst viel Spicken. Schauen Sie beim Nachbarn, was er schreibt. Wenn er sich was anstreicht, wenn er die Stirn runzelt oder den Kopf schüttelt, noch spannender, fragen Sie nach. Spicken erwünscht. Wir sind hier in einer Gemeinschaft, die spickt voneinander. Sie wissen es von mir, dass ich jeweils, wenn ich in einen neuen Brief komme, möglichst schnell in Touch gehe mit dem Schriftstück und wir wenden uns heute dem Römerbrief zu. Wie Schwester Friederike gesagt hat, werden wir auch in einem Morgen durchfliegen und mit Fliegen möchte ich Ihnen einen Hinweis machen. Ich habe dieses Jahr exklusiv für Sie im Vorfeld bereits zu all diesen Themen, Römer, 1. Korinther, 2. Korinther und Galater, sogenannte Vogelflüge aufgenommen. Das heißt, in 1 Stunde, also 1 Stunde 1. Korinther, 2. Korinther und Galater, jeweils 1 Stunde und in 2 Stunden erzähle ich mich durch die Briefe. Ich habe das aufgenommen als Audio und werde es dann freischalten in den nächsten Tagen. Also Sie haben die Möglichkeit, nicht nur diese Vorträge nachzuhören, sondern nochmals in aller Ruhe den Link sich dann aufzuschalten. Ich habe eine eigene Soundcloud, habe begonnen auf vielfältiges Drängen auch Audio aufzunehmen. Da können Sie zu allem nochmals durch die Briefe mit mir blättern sozusagen. Und noch etwas Zusätzliches, geben Sie dann den Link an eine Person weiter, die das auch interessieren könnte. Genau. So, und jetzt gehen wir in den Römerbrief. Und wie ich es gestern gemacht habe, mache ich so ein paar Touche, ich berühre ein paar Punkte des Römerbriefes und sage immer ganz kurz, warum ich gerade diese Verse vorlese. Ich beginne mit den ersten vier Versen des Römerbriefes und sage dazu folgenden Satz. Was ein Freund von mir immer sagt in der Erwachsenenbildung: Im Anfang ist alles enthalten, sagt er oft. Im Anfang ist alles enthalten. Sehen wir zum Beispiel auch im Erbgut. Und so ist es auch im Römerbrief. Lesen Sie mit mir die ersten vier Verse. Paulus, Sie wissen schon von gestern, ne? Da kommt immer der Absender zuerst. Und dann kommt eine Beschreibung, wie er sich präsentiert. Knecht Jesu Christi. Oder Sklave Jesu Christi. Berufener Apostel. Und zu was ist er dann berufen? Ausgesondert für das, und jetzt kommt das Schlüsselwort des Briefes, Evangelium Gottes. Im ersten Vers schon das Schlüsselwort. Jetzt kommt eine Exposition, eine Auslegung zu diesem Evangelium. Nebensatz. Das er zuvor verheißen hat in den heiligen Schriften durch seine Propheten. Aha, Rückgriff auf das Alte Testament. Das wird er noch ganz, ganz, ganz viel machen im Römerbrief. Dann gibt es bei mir noch die Hinzufügung neben dem griechischen Text. Nämlich das Evangelium, von wem handelt denn das? Von seinem Sohn. Es geht um den Sohn Gottes. Und jetzt kommt wieder eine Auslegung zu diesem Sohn oder eine Erklärung. Zwei Aspekte. Der hervorgegangen ist aus dem Samen Davids nach dem Fleisch, ganz Mensch. Zweiter Aspekt. Und erwiesen ist als Sohn Gottes, ganz Mensch, ganz Gott. Erwiesen ist als Sohn Gottes in Kraft nach dem Geist der Heiligkeit durch die Auferstehung von den Toten. Und jetzt folgt sein Name und Titel, Jesus Christus, unseren Herrn. Im Anfang ist alles enthalten. Wir gehen zu Vers 16 bis 17. Diese beiden Verse nenne ich die Anzeigetafel des Römerbriefes. Kennen Sie das vom Zirkus, dass jeweils, ich weiß, zumindest früher war es so, dass jemand mit der Nummer durchgegangen ist. So kommt es mir immer vor. Vers 16 und Vers 17 ist sozusagen die Anzeigetafel des gesamten Briefes. Paulus sagt da: Ich schäme mich des Evangeliums, jetzt haben wir das wieder, das Wort von Christus. Christus haben wir auch gehört schon vorher zu dem, nicht. Warum nicht? Es ist Gottes Kraft. Und wie wirkt diese Kraft? Zur Errettung. Für wen denn? Für jeden, der glaubt. Zuerst für den Juden und dann auch für den Griechen. Zusatz, denn es wird darin offenbart die Gerechtigkeit Gottes aus Glauben zum Glauben. Oder wir können auch sagen von A bis Z durch den Glauben, wie geschrieben steht. Und jetzt kommt ein Zitat aus dem Alten Testament, das er noch an zwei anderen Orten braucht. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Anzeigetafel des Römerbriefes. Ich gehe nochmals zurück zu den Versen, ich muss gerade gucken, 11. Dieser Paulus, der also das Evangelium ausgesondert ist für das Evangelium und das ihnen verkündigen will, der hat ganz bestimmte Pläne. Also die Pläne von Paulus könnte man überschreiben. Vers 11. Mich verlangt danach, nicht es ist mir eine Pflicht, sondern mich verlangt danach, euch, die Römer, zu sehen. Warum denn? Um euch etwas geistliche Gnadengabe mitzuteilen, damit ihr gestärkt werdet. Das ist die eine Seite. Das heißt aber, dass ich mitgetröstet werde unter euch durch den gegenseitigen Austausch eures und meines Glaubens. Er will sie stärken durch die Verkündigung des Evangeliums und er weiß, durch diese Verkündigung gibt es einen gegenseitigen Austausch und er wird auch wieder selbst gestärkt. Ich will euch aber nicht verschweigen, Brüder, dass ich mir schon oftmals vorgenommen habe, zu euch zu kommen. Ich wurde aber bis jetzt verhindert. Er wollte schon oft nach Rom kommen, aber es war ihm bis jetzt noch nie möglich. Vers 15 noch, denn darum bin ich bereit, so viel an mir liegt, auch euch in Rom, und jetzt haben wir es wieder, was möchte er tun? Das Evangelium zu verkündigen. Das Evangelium, Menschen, die bereits am Glauben sind, ganz genau, das möchte er. Ich gehe zu Kapitel 15. Wir sind immer noch bei den Plänen von Paulus. Schlagen Sie auf Kapitel 15, Vers 22. Kapitel 15, Vers 22 erläutert er seine Pläne weiter. Darum bin ich auch oftmals verhindert worden, zu euch zu kommen, sagt er nochmals. 15, Vers 22. Da ich aber jetzt in diesen Gegenden, dort wo er sich gerade aufhielt, keinen Raum mehr habe, wohl aber seit vielen Jahren, jetzt kommt es wieder, ein Verlangen hege, zu euch zu kommen. Und jetzt kommt er zu seinen Plänen. So will ich auf der Reise nach, was steht bei euch? Spanien zu euch kommen. Er hat schon eine ganze Route geplant. Denn ich hoffe, euch auf der Durchreise, also er reiste durch, hat er das vor, euch zu sehen und von euch dorthin geleitet zu werden. Wenn ich mich zuvor ein wenig, was macht er genau? An euch erquickt habe. Also er wird wieder diesen stärkenden Aspekt auch für ihn hervor. Und jetzt sagt er, was er aktuell macht. Jetzt aber reise ich nach Jerusalem. Wir haben gestern gesehen, Paulus immer wieder mal nach Jerusalem gegangen. Im Dienst für die Heiligen. Und er sagt noch den Anlass in Vers 26. Es hat nämlich Mazedonien und Achaia, zwei Provinzen, gefallen, eine Sammlung für die Armen unter den Heiligen in Jerusalem zu veranstalten. Also er war mit Geld, mit Spenden unterwegs nach Jerusalem, das er von Mazedonien und Achaia mit sich genommen hat. Das sind seine Pläne, die er hat. Also er sagt ziemlich viel in diesem Brief, warum er es macht und was er für Pläne hat. Nun noch einige Verse zum Inhalt, zu den Ausführungen. Ich komme gleich nochmals darauf zurück. Wir schlagen das dritte Kapitel auf. Erste Botschaft von Paulus im Römerbrief. Erste Botschaft von Paulus. Kapitel 3, Vers 19 am Schluss. Alle Welt ist vor Gott schuldig. Erste Botschaft von Paulus. Alle Welt ist vor Gott schuldig. Schluss von 3, Vers 19. Das ist die erste Botschaft. Zweite Botschaft von Paulus, Kapitel 4, Vers 25. Kapitel 4, Vers 25, da redet er von Jesus, der um unserer Übertretungen, eben um dieser Schuld willen, dahingegeben und um unserer Rechtfertigung willen auferweckt worden ist. Tod und Auferstehung von Jesus Christus zur Rechtfertigung der Glaubenden. Zweite Botschaft von Paulus im Römerbrief. Also alle Welt ist schuldig vor Gott. Jesus wird stellvertretend, stirbt und steht wieder auf. Auferstehung zur Rechtfertigung der Glaubenden. Das ist die zweite Botschaft. Dritte Botschaft, Kapitel 6, Vers 11. Spricht er zu den Römern, den Gerechtfertigten. Also auch ihr, haltet euch selbst dafür, dass ihr für die Sünde tot seid, aber für Gott lebt in Christus Jesus, unseren Herrn. Dritte Botschaft von Paulus, die Heiligung der Gerechtfertigten. Die Heiligung der Gerechtfertigten. Gesundheit. Die Heiligung der Gerechtfertigten. Das sind die drei Botschaften von Paulus zwischen Kapitel 1 und Kapitel 8. Was macht er denn noch inhaltlich? Vierte Botschaft ist eine Frage, die er sich selbst stellt und auch der Gemeinde. Kapitel 9, Vers 4. Eigentlich ist es schwierig, das in einem Satz gleich so zu erwischen. Wir können eigentlich sagen, vierte Botschaft ist die Frage, was ist mit Israel? Vierte Botschaft, was ist mit Israel? Fragezeichen. 9 Vers 6 lese ich vor. Antwort, nicht aber, dass das Wort Gottes hinfällig wäre, denn nicht alle, die von Israel abstammen, sind Israel. Er trägt mit sich die große Frage, was ist jetzt mit meinen Volksgenossen? Was ist mit den Verheißungen, die an sie ergangen sind, wenn sie den Gerechten und den, der rechtfertigt, ablehnen? Vierte Botschaft. Fünfte Botschaft im Römerbrief, gehen wir zu Kapitel 12, Vers 1. Da bezieht er sich vor allem auf den ersten Teil. Kapitel 9 bis 11 ist eigentlich ein Einschub, der trotzdem wieder dazugehört. Und jetzt kommt 1, 2, 3, 4, fünfte Botschaft. Was folgt nun daraus? Fragezeichen. Was folgt nun daraus? Er sagt in 12, Vers 1. Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, die er erläutert hat durch das Evangelium, dass sie was tun? Eure Leiber, also unsere Körper, darbringen als lebendiges, heiliges, gut wohlgefälliges Opfer. Hingabe als Opferdienst, das folgt daraus. Hingabe als Opferdienst. Der Körper, Vers 1, und das passiert durch Vers 2, Erneuerung des Denkens. Hingabe des Körpers durch Erneuerung des Denkens. Also beide Dinge werden erwähnt, Denken und auch Körper. Das folgt daraus. Das war die fünfte Botschaft. Das sind eigentlich die wichtigsten Botschaften des Römerbriefs. Es gibt noch einige Ausführungen dann dazu. Und jetzt beginne ich natürlich nochmals von vorne, weil ich habe es jetzt einfach mal touchiert, um was es in diesem Römerbrief geht. Und wir gehen jetzt schön der Reihe nach durch diesen Römerbrief. Nach denselben Kriterien, denen wir uns gestern im Galaterbrief angenommen haben. Zuerst zu einigen Eckdaten. Eckdaten meine ich, das kann man eigentlich so merken bei den Briefen allgemein, wer schreibt an wen, wann? Das ist so, sind so für mich die Eckdaten. Paulus ist der Schreiber dieses Briefes. Es ist ja am Anfang so beschrieben. Und wir haben dann schon gestern festgestellt, dass es gar nicht unwesentlich ist, genau zu gucken, wie er sich vorstellt. Wir haben gesehen, bei den Galatern betont er unglaublich die Autorität, die er von Gott als Apostel bekommen hat. Hier bezieht er sich auch auf seine Berufung als Apostel, nämlich das Evangelium zu verkündigen. Er stellt dem voran, dass er Knecht oder Sklave, besser übersetzt, Jesu Christi ist. Ich habe Ihnen gestern den Freiheitsbegriff der Bibel, des Neuen Testamentes, erläutert und gesagt, wir haben unglaublich Mühe damit, uns als Sklaven zu identifizieren. Freiheit im neutestamentlichen Sinn ist, Sklave von Christus und nicht mehr von sich selbst zu sein. Und Paulus selbst ist ein solcher Sklave und wir haben es gesehen in seiner Geschichte, er hat das gar selbst gar nicht gewollt. Irgendwann hat ihn der Blitz getroffen. In Apostelgeschichte 9 lesen wir das. und er ist von seinem hohen Ross heruntergeworfen worden. Er hat seine geistliche Blindheit erkannt und Gott hat ihm alles mitgegeben, bereits in der ersten Phase seines Lebens, dass er nachher seinen Dienst beginnen konnte, wobei wir gestern auch gesehen haben, dass 17 Jahre vergingen von seiner Bekehrung bis zu seiner ersten Missionsreise. Also Paulus, der Verfasser, er kennt die Gemeinde in Rom noch nicht persönlich. Wir haben gelesen, er will sie unbedingt endlich mal besuchen. Das wissen wir aus dem Brief. Und zwar auf einer Durchreise nach Spanien hat er so geplant. Wir wissen aus der Apostelgeschichte, und das ist ein interessantes Seitenlicht, dass Paulus sehr wohl nach Rom gekommen ist, aber nicht so, wie er sich's gedacht hat. Ist Ihnen das mal aufgefallen? Er sagt schon jetzt, wenn ich endlich mal durch den Willen Gottes nach Rom komme, schon so oft wollte ich es und noch nie hat es geklappt. Das ist mal ein Wunsch. Paulus hat an den Willen Gottes appelliert, ob ich endlich durch den Willen Gottes endlich mal zu euch komme. Bis jetzt hat es nie geklappt und als es dann klappte, war es völlig anders, als er sich vorgestellt hatte. Genau wie in unserem Leben auch. Als er dann nach Rom gekommen ist, auf spektakulärem Umweg, über einen Winter, mit Schiffssturm, angespült nach Malta und wenn Sie mal Apostelgeschichte 28 lesen, den Vers muss ich lesen, das ist nur eine Seite vorher. Da steht, als er angekommen ist nach Rom, Vers 15 am Schluss von Apostelgeschichte 28, als er dann wirklich da war, völlig anders, als er sich's gedacht hat, steht am Schluss von Vers 15, da dankte er Gott und fasste Mut. Da dankte er Gott und fasste Mut. Ja, Maxi. Genau, komme ich gleich drauf. Sehr gute Frage, ist genau die nächste Frage. Du bist sehr aktiv dabei, das sind wichtige Fragen. Genau, das ist das nächste, komme ich gleich. Also er ist schon nach Rom gekommen, nachher noch, aber ganz anders, als er sich gedacht hat, nämlich über Schiffbruch und eine Erschöpfung, die wohl sehr groß gewesen sein musste und auch sein Mut ist sehr gesunken. Und er dankt dir dann Gott. Können Sie sich das vorstellen, wenn Sie nach Jahren endlich an diesem Ziel sind, was für eine Erleichterung, was für eine Dankbarkeit Paulus erfüllte dann, als er wirklich da war. Und jetzt ist die Frage, das ist genau die nächste Frage, ja, wie ist denn diese Gemeinde in Rom gegründet worden? Ich kann Ihnen von den Auslegern her die wahrscheinlichste Möglichkeit sagen, wenn Sie mit mir Apostelgeschichte 2, Vers 10 aufschlagen. Apostelgeschichte 2, Vers 10. Da sehen wir das Pfingstereignis, es ist ja nicht ungefähr, dass der Heilige Geist genau zu Pfingsten gekommen ist, nämlich dann, als ich weiß nicht, wie viele Hunderttausende von jüdischen Pilgern aus der ganzen römischen Welt dort waren. Und in Kapitel 2, Vers 10 steht, dass unter diesen Pilgern, die in Jerusalem waren, von diesem Pfingstereignis beziehungsweise dann von der Predigt von Petrus betroffen waren, dass darunter auch, Vers 10 am Schluss, Römer waren. Das ist wahrscheinlich der Hinweis. Und jetzt können wir uns vorstellen, wenn Gott diese Menschen aus dem ganzen römischen Reich zusammenzieht zum Pfingstfest. Der Heilige Geist, das ist quasi der Auftakt zu diesem Werk des Heiligen Geistes, das bis heute fortdauert weltweit, ist ja strategisch einfach genial. Einfach genial. Und dann gehen die Leute zurück und so vermutet man, dass diese jüdischen nun Konvertiten, die Christen geworden sind, nach Rom zurückgingen und dort die Gemeinde gründeten. So ist es vermutlich gegangen. Wir haben gestern gelesen in Apostelgeschichte 18, Vers 2, dass von einem Edikt gesprochen wird, rund 15 Jahre später, dass der Kaiser Claudius alle Juden aus Rom ausgewiesen hat. Das haben wir gestern gelesen, Apostelgeschichte 18, 2. Das muss wohl auch ein markanter Einschnitt für die Gemeinde in Rom gewesen sein, dass diese vor allem jüdisch geprägte, wahrscheinlich stark jüdisch geprägte Gemeinde dann aus Rom vertrieben wurde. Als aber Claudius starb, 54 nach Christus, es war 5 Jahre später, gab es dann eine Rückkehr wahrscheinlich, durften die Juden wieder zurückkehren in die Gemeinde. Und in der Zwischenzeit können wir annehmen, dass dadurch, dass Rom war ja das Zentrum der damaligen Welt, es gab wirklich aus jedem Volk und auch sozialen Schicht gab es viel Austausch, viele Leute, die in die Stadt gekommen sind, vor allem auch entlaufene Sklaven übrigens. Das heißt, dass wahrscheinlich mit in der Zeit auch immer mehr Heidenchristen in dieser römischen Gemeinde waren. Und jetzt merken Sie, wenn es ursprünglich wahrscheinlich von jüdischen Christen mit jüdischem Hintergrund gegründet, immer mehr Heiden kommen dazu. Was denken Sie, was wird das Thema gewesen sein? Juden und Heiden. Und wenn Sie mal lesen, wie viel oft steht Juden und Griechen, sowohl den Juden als auch den Griechen. Oder wenn Sie Kapitel 9 bis 11 lesen, was ist jetzt mit Israel? Das sind alles Fragen, die kommen nicht einfach aus dem luftleeren Raum, sondern genau aus diesem Hintergrund einer ursprünglich jüdisch geprägten, wahrscheinlich römischen Gemeinde, die mit der Zeit auch immer mehr Heidenchristen hatte und wo einige Fragen auftauchten. Übrigens auch in Kapitel 14 und 15, da wird ja von diesen jüdischen Festtagen gesprochen, dass Menschen aus jüdischem Hintergrund noch die Festtage einhielten und dann Paulus die Frage klären mussten, ja, wer hat jetzt recht, die Heidenchristen, die sich nicht an diese Festtage hielten oder die Judenchristen, die sich daran hielten. Da gab es gegenseitig so einen stillen Konflikt, können wir aus Römer 14 entnehmen. Ganz in den ersten Versen steht, die Festtage einhielten, die verachteten, die nicht die verachten, die verurteilten die, die es nicht taten, und die es nicht taten, verachteten die, die es taten. Das war so ein Konfliktpunkt und wahrscheinlich auch noch mit ein Grund, warum Paulus diesen Brief geschrieben hat. Wann hat er ihn geschrieben? Höchstwahrscheinlich ungefähr 57 nach Christus, also rund 10 Jahre nach dem Galaterbrief und möglicherweise von Korinth aus, wo er sich gerade auf seiner dritten Missionsreise aufhielt. Und was war sein Kernanliegen? Wir haben es bereits gesehen, es ist ganz eindringlich bezeugt im ersten Kapitel, es geht um die Verkündigung des Evangeliums. Es geht um die Darlegung des Evangeliums. Und wenn wir jetzt daran denken, dass der Römerbrief der mit Abstand systematischste Brief von Paulus ist, er ist eigentlich sehr, sehr systematisch aufgebaut, mit nach allen Regeln der Kunst, auch der Argumentation. Wer den Römerbrief aufmerksam liest, merkt es sofort, mit Einwänden und Entgegnungen und also wirklich sehr systematisch aufbaut. Dann können wir sagen, gerade der systematischste Brief, der am stärksten ausgeprägte Lehrbrief von Paulus, hat nicht das Ziel, die Gemeinde wissensmäßig nach oben zu pushen, sondern es hat einen motivationalen Aspekt, um sie zur Weltmission zu begeistern. Versteht ihr den Unterschied? Paulus benutzt mit Abstand den kompliziertesten, systematischsten, die Argumentation nicht, um die Römer zu überzeugen oder wissensmäßig nur aufzubauen, sondern um sie zur Weltmission anzuspornen und auszurüsten. Paulus hoffte nämlich, wie er sagte, dass sie ihn unterstützten, in seinem Anliegen nach Spanien zu gehen. Was hat uns das zu sagen? Ich denke sehr viel. Leider wird in der heutigen Zeit Lehre gegen Evangelisation und oft Leben ausgespielt. Und das ist gar nicht die ursprüngliche Absicht des Neuen Testaments, überhaupt nicht. Lehre und Leben sind eng ineinander verschränkt. Lehre und Leben gehören untrennbar zusammen. Lehre und Leben sind Zwillinge. Weshalb? Rein philosophisch ist es ganz gut eingängig, wie wir unser Denken, und jetzt komme ich wieder zu unserer Schalttafel, das ist übrigens auch die Schaltstelle im Römerbrief 12, Vers 1 und 2, wie wir unser Denken füttern, beeinflusst doch das, was wir tun. Also Paulus möchte das Denken der Römer erneuern durch die Auslegung des Evangeliums, um sie zu motivieren zur Weltmission. Und so ist es bis heute geblieben. Das ist der wahre Zweck. Lehre und Leben gehören zusammen. Und Paulus hat alles zusammengezogen, was er imstande war in diesem Römerbrief, um sein Anliegen der Weltmission voranzubringen. Das ist eindrücklich. Schade, wenn wir diese Dinge beginnen zu trennen, dann passiert nämlich das, dann gibt es abgestandenes Wissen, irgendwo in einem Kämmerlein, und ein Leben, das entgleitet, weil es nicht unter der Zucht des Heiligen Geistes sich entwickelt. Das ist das, wenn Lehre und Leben getrennt werden voneinander. Das ist schade. Paulus verbindet beides. Die Kernaussage ist, dass das Evangelium Gottes Kraft ist zu Heil jeden, der glaubt. Ich habe es gesagt, 1,16 bis 17 ist die Anzeigetafel. Und ich möchte Ihnen nun nochmals sagen, wie dieses Anliegen entfaltet wird. Sie sehen jetzt das erste Kapitel. Ich beginne mal mit dem, ich sage immer die Schale des Römerbriefes. 1, Vers 1 bis Vers 17 ist sozusagen die Einleitung, wo er aber schon in Nuze, also im Kern, schon alles erläutert, das Evangelium und auch die Absicht. Das ist mal die Einführung. Und wenn wir mal ganz an den Schluss des Römerbriefes gehen, habe ich vor Ihnen vorher ab Vers 15, Vers 22 von den Plänen von Paulus erzählt. Dort nimmt er den Faden des Anfangs wieder auf. Das ist so eine Art Epilog, ein Ausklang des Briefes ab 15, Vers 22. Es beginnt je nach Einteilung schon mit 15, Vers 14. Also ja, man kann es so oder so einteilen. Also am Schluss hat es einen Ausklang. Und Römerbrief Kapitel 16, darüber werden Sie nächsten Sonntag eine Bibelstunde haben, ist sozusagen eine ganz lange Grußliste, eine hochinteressante Grußliste. Ich habe mir vorgenommen, auch nächstens über dieses Kapitel zu predigen, wo Paulus ganz viele Leute grüßt aus der Gemeinde in Rom, die er noch gar nicht persönlich kennt, aber Sie merken, wenn Sie die Grußliste durcharbeiten, der hat schon ganz viele Leute dort gekannt von seinen Reisen her und der hat ganz viele Beziehungen schon gepflegt zu dieser Gemeinde. Die Grußliste im 16. Kapitel, daran schließen sich eine Warnung noch an und ein Briefschluss, das übrigens in den letzten Versen auch nochmals genau dieses Kernanliegen von Paulus aus aufgreift. Sie sehen, oftmals ist Briefanfang und Briefschluss ganz wichtig. In den letzten drei Versen des Römerbriefes wird genau nochmals auf dieses zentrale Thema Bezug genommen, 16 Vers 25. Da wird nochmals von dem Evangelium und der Verkündigung von Jesus Christus gesprochen und das in Zusammenhang gebracht, Vers 26, mit dem Ratschluss des ewigen Gottes, der einen Plan hat, bei den Heiden dieses Evangelium bekannt zu machen. Und da kommt es wieder, dieses Wort, bei mir ist es wirklich gut übersetzt, zum Glaubensgehorsam. Glauben hat mit Gehorsam zu tun, genau so ist es. Also dieses Anliegen von Paulus wird auch in den letzten Versen nochmals ganz in einer ganz gedrängten Form entfaltet. Das ist die Schale des Römerbriefes. 1 Vers 1 bis 17 und ab Kapitel 15, entweder Vers 14 bis oder Vers 22 bis zum Schluss. Und dazwischen gibt es drei Teile in diesem Römerbrief mit mehreren Botschaften, wie ich es Ihnen bereits gesagt hatte. Der erste Teil, der geht von 1 Vers 18 bis zum Kapitel 3 Vers 20. Und immer wenn ich in meinem Vogelflug habe ich, glaube ich, über eine halbe Stunde für diesen Teil verwendet. Ich tendiere dazu, in diesem Teil sehr stark stecken zu bleiben, weil ich den so genial finde. Da macht Paulus nämlich etwas, was uns im 21. Jahrhundert ganz wesentlich fehlt. Ich habe mal einen Theologen gehört über diesen Abschnitt Predigen und er hat gesagt, Paulus macht eigentlich etwas grundsätzlich Verkehrtes in unserer Sicht. Ganz am Anfang legt er über fast drei Kapitel dar, dass jeder Mensch schuldig ist. Jeder Psychologe würde mir heute sagen, diese Schuldverhaftung und diese negative Orientierung ist ja wohl das Falsche für den Anfang, oder? Der Römerbrief korrigiert unser psychologisiertes Denken ganz enorm in diesem ersten Teil. Es ist eine gewaltige Anklagerede. Ich würde das sogar als Anklagerede, manche Ausleger haben sogar gesagt, das ist fast wie ein Gerichtssaal, wo ein Ankläger auftritt und Stück für Stück den Menschen, so wie er ist, durch die Sünde gefallen darstellt, bis er am Schluss wirklich nackt dasteht und nur noch sagen kann, ja, es ist so. Oder beschämt, davonheilt oder was auch immer. Eine gewaltige Anklagerede, 1 Vers 18 bis 3 Vers 20, gegen wen wohl? Gegen die beiden Teile, jüdische und Juden und Heiden. Beide kommen zur Kasse. Ach, es ließe sich so viel sagen zu diesem Abschnitt. Ich komme vielleicht nachher bei den, was wir fürs 21. Jahrhundert mitnehmen können, nochmals darauf zurück. Jetzt ist mir mal wichtig, die Entfaltung des Anliegens darzulegen. Etwas ganz, ganz Wichtiges: die Diagnose muss stimmen. Die Diagnose muss stimmen. Mit falscher Diagnose auch falsche Lösung. Ganz wichtig. So wie jeder Arzt weiß, eine richtige Anamnese, sagen Sie ja, die Bestandsaufnahme, die ist sehr wichtig, um eine zielführende Diagnose zu treffen. So beginnt Paulus die Darlegung des Evangeliums an diese Gemeinde in Rom mit einer ganz präzisen Diagnose des Menschen ohne den Schutz von Jesus Christus und sein stellvertretendes Sühneopfer. Und darauf kommt er dann auch nach einer langen Anklagerede bis 3, Vers 20, kommt in Vers 21 im Römer 3 ein ganz verrücktes Jetzt aber. Jetzt aber. Und ich sage dem immer, das ist der überraschende Freispruch. Und wie kommt dieser überraschende Freispruch zustande? Wie kann der Gerechtigkeit Gottes, 3 Vers 21, die uns viel zu wenig bewusst ist, was das bedeutet, wir überblenden sie regelmäßig, die Gerechtigkeit Gottes wird Genüge getan, obwohl alle gesündigt haben, Paulus wiederholt es in der Vers 23, und alle die Herrlichkeit Gottes verfehlen, werden sie ohne Verdienst, 3 Vers 24, gerechtfertigt durch seine Gnade. Also es wird der Gerechtigkeit Gottes Genüge getan für solche Sünder, die allesamt verfehlen. Ohne Verdienst werden sie durch seine Gnade errettet, gerechtfertigt, aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist. Und dann kommt in 3 Vers 25 diese Anspielung auf das Alte Testament und den Ausdruck, bei mir ist es richtig übersetzt, dass Jesus Christus die Sühne oder das Sühnopfer ist. Schauen Sie, das ist ein Gedanke, der uns im 21. Jahrhundert überhaupt nicht gefällt. Weil wir eben genau das nicht gemacht haben, wir haben uns zu wenig mit der Diagnose beschäftigt und dann haben wir auch nicht so gern, wenn es eine Lösung gibt, die eben dann etwas ist, was uns beunruhigt. Viele Theologen haben schon vor Jahrzehnten gesagt, das Sühneopfer von Jesus Christus, das ist ein Gedanke, der eigentlich dem Neuen Testament fremd ist. Ich bin tief überzeugt, wenn Sie den Gedanken der Sühne aus der Bibel herausnehmen, dann können Sie so ziemlich alles herausnehmen von der Genesis bis zur Offenbarung. Der Opfergedanke ist von Anfang an drin. Es gibt unzählige Stellen. Ich frage mich immer, wie können diese Leute die ganze Bibel lesen, die ständig, haben Sie mal die Tora gelesen, die fünf Bücher Mose, wie oft vom Opfer die Rede ist? Und von der Sühne? Zum Beispiel im dritten Buch Mose. Ich habe eben einen Vogelflug zu dritter Mose gemacht. Das Wort der Sühne kommt ständig vor. Um Sühnung zu erwirken, um Sühnung zu erwirken. Und jetzt wird gesagt, die Auflösung ist dieses Sühnopfers, ist Jesus Christus. Das ist die große Auflösung des Alten Testaments, der alttestamentlichen Frage auch. Wie kann ein gerechter Gott gnädig sein? Wie kann ein gerechter Gott, ein heiliger Gott gnädig sein? Nur durch dieses stellvertretende Opfer von Jesus Christus. Das ist der überraschende Freispruch zwischen 3, Vers 21 bis 28. Und Paulus ist es so wichtig, dieser Gedanke, dass er dann in Kapitel 4 und 5 gleich noch ausführlich das Thema der Rechtfertigung ausführt, in mehreren Anläufen, zuerst über Abraham und David, wo er nochmals aufzeigt, dass auch die Rechtfertigung, der Glaube, ein Geschenk der Rechtfertigung ist und eben auch ein Geschenk. Und er erklärt im Kapitel 5, Vers 1, da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, was daraus kommt. Und er nimmt auch nochmals Bezug im letzten Teil von Kapitel 5 auf etwas, was uns auch sehr fremd anmutet, nämlich auf die, jeder Ausdruck, den ich jetzt brauche, ist etwas schwierig, Erbsünde, andere sagen Ursünde oder Ursprungssünde, also nicht auf die Sünde als Tat, sondern auf die Sünde als einen ursprünglichen Zustand, in dem wir uns, wie es Helmut Thielicke wunderbar formuliert hat, ursprünglich vorfinden und gar nicht aus eigener Kraft befreien können. Kapitel 5 am Schluss. Also, wir haben zuerst die große Anklage, dann der überraschende Freispruch, eine Erläuterung zu diesem Thema der Rechtfertigung bis Kapitel 5 und dann der dritte Teil, was nun daraus folgt. Und ich lese Ihnen den Anfang des 6. Kapitels vor. Was wollen wir nun sagen? Jetzt ist Paulus wirklich auf Hochtouren, wirklich, man hat das Gefühl, im 6. Kapitel so ist er richtig lanciert. Und jetzt beginnt er zu argumentieren. Was wollen wir nun sagen? Eben dieses Argumentieren, dieses saubere, rhetorisch brillante Feuerwerk, das nun abgeht. Er stellt nun die Frage, stellvertretend, vielleicht auch für die Römer, die sich solche Fragen auch gestellt haben, und wir stellen sie uns ja manchmal auch, sollen wir nun in der Sünde verharren, also weiterleben, damit das Maß der Gnade voll werde? Ist doch eine gute Frage, oder? Also er sagt, jetzt der Schlaumeier, na, wir sind Schlaumeier. Wir denken, okay, also da, wir sind zwar, mit uns geht's zwar nicht, und da kommt einer, der macht's für uns, also kann ich doch weitermachen, wie ich will. Das ist die Argumentation von Paulus, dann ab Kapitel 6. Und dann kommt er auf das Thema, ja, was folgt nun aus dieser Rechtfertigung? Es ist die Heiligung. Und hier sind wir wieder vom Thema von Sonntagabend, der Heiligung. Ich habe bereits eine längere Ausführung dazu gemacht. Heil und Heiligung gehören zusammen. Das eine folgt aus dem anderen. Man darf sie aber auch nicht trennen voneinander, aber auch nicht vermischen. Das ist sehr wichtig, also unterscheiden, aber nicht trennen und nicht vermischen. Und Paulus kommt nun darauf zu sprechen, was es bedeutet, mit Christus gestorben und wieder auferstanden zu sein. Und erläutert das Thema der Heiligung eigentlich, ich würde sagen, bis und mit Kapitel 8. Ich bin nun sehr summarisch natürlich, es ließe sich noch viel zu den Unterabschnitten sagen. Und er beschließt dann diesen Teil, diesen Lehrteil, diesen dreiteiligen Lehrteil mit 8 Vers, es beginnt eigentlich schon in Vers 33, einem wunderbaren Schlussanstieg, einer wunderbaren Doxologie, sagen die Theologen, einem Gotteslob, wo am Schluss steht in Vers 38, ich bin gewiss, ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürsten, noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermag von dieser gewaltigen, überströmenden Liebe Gottes, die in Christus Jesus, jetzt haben wir ihn wieder, es ist das Evangelium von seinem Sohn, uns gezeigt worden ist. Also Diagnose, Lösung, und ich drücke es mal 21. Jahrhundert aus, Stabilisierung, Heiligung. Diagnose, Lösung, Heiligung oder Stabilisierung. Das ist der große Lehrteil von Paulus. Und nun glaube ich, habe ich ziemlich viel Stoff gegeben. Es ist Zeit, Ihren Leuchtmarker zur Hand zu nehmen und mal durch die Notizen zu gehen und das etwas sacken zu lassen. Und Sie können auch beim Nachbarn spicken. Bitte schön. An der richtigen Stelle, um das einzufügen, einige Punkte. Wie sollen wir Briefe lesen? Weil das Ziel dieses Bibelkurses ist ja auch, sie in den Text hineinzunehmen, ihnen hoffentlich auch, wie Paulus das Verlangen hatte, nach Rom zu kommen, ihnen auch das Verlangen zu stärken, dass sie sich sehnen, das ist natürlich ein Werk des Heiligen Geistes, aber es ist seine Kraft, es ist Gottes Kraft, das hier ist, dass sie sich zu sehnen beginnen, dieses Wort besser kennenzulernen. Was braucht es dazu, wenn Sie einen Brief lesen? Das erste ist mal einen Brief bitte ganz lesen. Haben Sie schon mal irgendeinen Liebesbrief nur halb gelesen oder nur den ersten Satz? Also ja, wenn man sowas liest, dann liest man möglichst schnell durch, um ja nichts zu verpassen, oder? weil vielleicht kommt im letzten Satz noch das Wichtigste, die Absage. Einfach, wisst ihr, was ich meine? Briefe sind da, um ganz gelesen zu werden. Und ich kann euch sagen, Briefe, die gehen auch nicht so lange. Also ich weiß nicht, wie lange man von Römer hat, das ist der zweitlängste oder sogar der längste Brief, weiß ich nicht mehr genau. Und das kann man durchaus mal einfach wirklich ganz lesen. Ich mache es mir zur Angewohnheit, auch in meiner persönlichen Bibel lese, wie oft kommt es vor, wo ich abgelenkt bin oder denke, ah, was hat er jetzt hier genau gesagt? Das ist irgendwie an mir vorübergezogen. Das ist der Punkt, wo ich sage, also nochmals. Und so habe ich oft 2-3 Tage, wo ich hängen bleibe, weil ich echt 2-3 Tage denke, und jetzt? Und was hat er genau gesagt? Also nochmals. Nächster Tag, was hat er genau gesagt? Also nochmals. Ich möchte Sie anregen, wirklich genau. Und so kommt mit der Zeit auch der Appetit und die Freude durch diese Hartnäckigkeit. Lassen Sie sich diese Texte auch vorlesen, das mache ich sehr oft. Natürlich ist das Schönste, wenn Sie einander Texte vorlesen können, aber es gibt ja auch die Möglichkeit, übers Netz sich die Bibel vorlesen zu lassen. Das mache ich regelmäßig sehr schön. Bedenken Sie immer, dass bei den Briefen, das ist so, das hat David Jackman, ein englischer Exeget, wunderbar gesagt, hat gesagt, die Briefe haben ein Problem. Es ist wie beim Telefon, man hört nur die eine Seite. Super gesagt, das ist ein super Vergleichspunkt. Wir müssen ja immer etwas rekonstruieren und wenn ihr schon mal, ich habe früher immer gerne der Mutter zugehört, wenn sie so geheime Gespräche am Telefon geführt hat, dann versucht man so rauszufinden, was meint sie, mit wem spricht sie jetzt genau und welche Probleme und spricht sie jetzt über mich? Na, solche Dinge. Und genau dasselbe sollen wir machen bei den Briefen. Wir sollen aus der einen Seite dieses Interesse zu entwickeln, das Ganze zu rekonstruieren. Was spricht er wohl an? So wie ich jetzt Ihnen erklärt habe, Judengemeinde, Heiden dazugekommen, Spannungen, Festtage und so. Mit der Zeit entwickelt sich dieses Bild. Das ist ganz bewusst. Briefe sind Situationsschreiben. Und David Jackman ist es auch, der es gesagt hat, ganz gut. Er hat gesagt, wir waschen zu schnell über die Briefe weg. Das heißt, wir lesen sie schnell und haben das Gefühl, ja, das habe ich ja schon verstanden. Und er sagt, das ist der häufigste Fehler beim Briefelesen, dass wir das Gefühl haben, wir hätten den schon verstanden. Ich weiß schon, ich weiß noch gut, es ist so allerliebst, wenn ich mit Kindern und Heranwachsenden aus Gläubigen oder aus christlichem Elternhaus zu tun habe, ist die häufigste Antwort von Gelangweilten heranwachsen, dass sie sagen, ich weiß es schon. Und dann, das ist ein wunderbarer Aufhänger für mich, um da einzusetzen, was er genau weiß. Und na, sie wissen schon, nicht um ihn fertig zu machen oder sie, sondern um mal dieses Bewusstsein zu wecken, ich weiß schon, ist eine der gefährlichsten Haltungen, mit denen man der Bibel begegnen kann, da macht man sich ganz viel zu. Ich weiß schon, ja, ich weiß ja, was hier steht. Eben gerade nicht. Und daraus hat David Jackman gesagt, frage dich bei jedem Abschnitt, weshalb schreibt Paulus das? Das ist eine blöde Frage, aber es ist ganz wichtig. Warum? Die zweite Frage, warum gerade hier? Warum? Und warum gerade hier? Oder wenn man es umgekehrt formuliert, was würde jetzt fehlen, wenn der Abschnitt nicht da wäre? Das sind super Fragen, gerade für das Briefstudium. David Jackman hat sogar gesagt, er macht es sich relativ einfach. Er nimmt ein großes Blatt Papier, das habe ich eine spannende Idee gefunden, dann faltet er es, hat er 2 Seiten links, wenn er einen Brief liest, hat er seine Bibel und links daneben ein Blatt mit 2 Spalten. Links schreibt er sich alles mit, was zur melodischen Linie des Briefes gehört. Melodische Linie heißt alles, was so den Brief ausmacht. Und wenn ich mit Ihnen am Anfang so ein paar Touche gemacht habe, dann ist es genau das. Ich versuche mit Ihnen mal so mich an die melodische Linie des Briefes heranzutasten. Und ein sehr guter Weg, um das zu tun, ist mal den Anfang und das Ende gut zu lesen und dann so das Skelett sich zu erarbeiten. Und das ist spannend, nicht einfach nur eine Studienbibel zu nehmen, sondern induktiv im Text das für sich selber mal zu machen. Natürlich ist das andere auch nicht verkehrt, zu gucken, wie die anderen das strukturieren. Und auf der rechten Seite, das eine ist die melodische Linie des Briefes, weil das ist ja ein Schreiben, was mit einer ganz bestimmten Absicht erfolgt, an ganz bestimmte Leute in einer ganz bestimmten Reihenfolge. Und die rechte Seite ist dann der Punkt, das überrascht mich und das ist schwierig. Weil das sind die Punkte, wo Gott ganz besonders an uns arbeiten möchte, wo uns schleifen möchte, wo uns auch das Bild über sich und über uns erweitern kann. Also auch wenn ich den Brief zum weiß nicht wie vielten Mal lese, immer wieder hingehen und sagen, was ist schwierig und was ist überraschend. Genau, und jetzt möchte ich Sie nicht der Pause berauben, sondern wir machen bis 11 Uhr Break und freue mich, mit Ihnen durch den Römerbrief zu gehen. Weiter dann.